Welcome to Servants of the Lord Ministries.
Herzlich willkommen bei Servants of the Lord Ministries. Mein Name ist Dr. Keith Jenkins und ich bin der internationale Koordinator von Servants of the Lord Ministries. Bevor ich mit meiner heutigen Botschaft beginne, möchte ich euch den Auftrag des Dienstes mitteilen, der Joseph Hedgecock vor vielen Jahren gegeben wurde. Gott sagte, ich habe Kinder in jeder Nation und du hast Brüder und Schwestern, deren Herzen zu mir rufen. Sie haben mich um Dienste, Segnungen und Gaben gebeten. Und ich habe ihnen diese Dinge gegeben und sie damit gesegnet. Aber es gibt einen Teil ihres Geistes, der nie ausgefüllt wurde, der für eine innige Beziehung mit mir reserviert ist. Jetzt rufen ihre Herzen nach mir, nur nach mir. Zu ihnen sende ich dich, denn ich will nicht, dass sie die Jahre brauchen, die du gebraucht hast, um zu mir zu kommen, weil es damals niemanden gab, der dir gezeigt hätte, wie das geht. Servants of the Lord Ministries ist ein Lehr- und Schulungsdienst, der zum Leib Christi gesandt wurde, um Menschen zu erreichen, die ein Herz für Gott haben. Diese Botschaft ist für jene, die ihn kennenlernen, in ihm aufwachsen und für sein Erscheinen bereit sein wollen. Heute möchte ich über das gute Bekenntnis sprechen. Wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 2, in den Versen 36 bis 47, als Apostelgeschichte Kapitel 2, ich beginne in Vers 36. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Vers 38. Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen, auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Vers 39. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Vers 40. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Vers 41. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Vers 42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Vers 43. Es kam aber Furcht über alle Seelen. Und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Vers 44. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Vers 45. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Vers 46. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfall des Herzens. Vers 47. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Die Gemeinde begann mit einer großen Menge an Überführung, als die Juden am Pfingsttag mit der Tatsache konfrontiert wurden, dass sie den Messias gekreuzigt hatten. In der Menge von 3000 Menschen gab es keine Zweifel, und sie waren bis ins Herz betroffen. Diejenigen, die die Botschaft des Petrus freudig annahmen, ließen sich sofort taufen. Diejenigen, die der Lehre der Apostel folgten, begannen sich in Häusern und im Tempel zu treffen, bevor die Verfolgung begann. Wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 5, Verse 16 bis 33. Das Apostelgeschichte, Kapitel 5, ich beginne in Vers 16. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Vers 17. Es erhob sich aber der hohe Priester und sein ganzer Anhang, nämlich die Richtung der Sadduzäer. Sie waren voll Eifersucht. Vers 18. Und legten ihre Hände an die Apostel und brachten sie in öffentlichen Gewahrsam. Vers 19. Aber ein Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses, führte sie hinaus und sprach. Vers 20. Geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Vers 21. Als sie das hörten, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten. Es kam aber der hohe Priester und sein Anhang. Und sie riefen den Hohen Rat und alle Ältesten der Kinder Israels zusammen und sandten in das Gefängnis, um sie herbringen zu lassen. Vers 22. Als aber die Diener hinkamen, fanden sie jene nicht im Gefängnis. Da kehrten sie zurück, meldeten es. Vers 23. Und sprachen, das Gefängnis fanden wir zwar in aller Sorgfalt verschlossen und die Wächter außen vor den Türen stehen, als wir aber öffneten, fanden wir niemanden darin. Vers 24. Als aber der hohe Priester und der Tempelhauptmann und die obersten Priester diese Worte hörten, gerieten sie ihretwegen in Verlegenheit, was daraus werden sollte. Vers 25. Da kam jemand und meldete ihn und sprach, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gebracht habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Vers 26. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei. Doch nicht gewaltsam, damit sie nicht gesteinigt würden, denn sie fürchteten das Volk. Vers 27. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie. Vers 28. Und sprach, haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Vers 29. Aber Petrus und die Apostel antworten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Vers 30. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Vers 31. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Vers 32. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft. Und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Vers 33. Als sie aber das hörten, wurden sie tief getroffen und fassten den Beschluss, sie umzubringen. Die religiösen Führer wollten verhindern, dass sich die Nachricht verbreitet, dass sie den Christus gekreuzigt haben. Gott befreite die Jünger aus dem Gefängnis und ein Engel befahl den Aposteln, weiter zu predigen. Auch die Neubekehrten, die sich taufen ließen, begannen, die gute Nachricht, dass Jesus der Messias ist, in ihren Gemeinden weiterzugeben und stießen dabei auf gemischte Reaktionen. Als sie dieselbe Aussage wie Petrus machten, dass Jesus der Christus ist und dass die jüdischen Führer ihn gekreuzigt haben, führte dies zu noch mehr Verfolgung. Einige Gläubige verloren ihre Häuser und Arbeitsplätze und waren schließlich gezwungen, Jerusalem zu verlassen. Jakobus sagte in Jakobus Kapitel 1, in den Versen 1 bis 4. Das ist Jakobus Kapitel 1, ich beginne in Vers 1. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Vers 2. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Vers 3. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Vers 4. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Jakobus forderte die verfolgten Juden auf, sich in ihren neuen Umständen zu freuen. Gott handelte mit dem jüdischen Volk und gab ihnen mehr Zeit zur Umkehr. Jakobus sagte ihnen, geduldig zu sein und glaubte, dass in dieser Situation jeder, der Christus nachfolgt, vervollkommend wird und er keinen Mangel hat, wenn er Gott alles fragt. Jüdische Bekehrte wurden zerstreut, weil sie das gute Bekenntnis abgelegt hatten, aber sie waren diejenigen, die Gott auswählte und gebrauchte, um das Evangelium zu den Nichtjuden in den Nachbarländern zu tragen. Petrus schrieb in 1. Petrus, Kapitel 1, in den Versen 1 bis 16. Ich lese 1. Petrus, Kapitel 1, beginnend in Vers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien. Vers 2. Die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Vers 4. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Vers 5. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Vers 6. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Vers 7. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Vers 8. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Vers 9. Wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Vers 10. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Vers 11. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Vers 12. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten, mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Vers 13. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Vers 14. Als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Vers 15. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Vers 16. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Petrus sagte den verfolgten Heiligen, dass Gott sie dazu auserwählt hat, durch viele Prüfungen zu gehen, in denen sie durch die Kraft Gottes aufrechterhalten und ihr Leben um des Evangeliums willen durch Heiligkeit verwandelt werden würde. Er betete darum, dass die Gnade und der Friede, die sie bei ihrer Errettung erlangt hatten, sich vervielfachen würde. Diejenigen, die ein neues Zeugnis davon hatten, dass sie Gott von ganzem Herzen vertrauten, waren bereit, den Preis für die Nachfolge Christi zu zahlen. So wurde sichergestellt, dass das Evangelium, das sich am Anfang verbreitete, rein war. In seinem ersten Brief sorgte sich Paulus darum, dass sich das Evangelium weiterhin auf dieselbe Weise unter den Nichtjuden ausbreitete. Paulus schrieb an Timotheus in 1. Timotheus Kapitel 6 in den Versen 1 bis 10. Das ist 1. Timotheus Kapitel 6, beginnen in Vers 1. Diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Vers 2. Die aber, welche gläubige Herren haben, sollen diese darum nicht gering schätzen, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso lieber dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Dies sollst du lehren und dazu ermahnen. Vers 3. Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, Vers 4. So ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen. Vers 5. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Vers 6. Ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Vers 7. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Vers 8. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Vers 9. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Vers 10. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Die in vielen anderen Ländern verstreuten Juden, die das Evangelium verkündeten, konnten anfangs nur Arbeit als Diener bekommen oder einfache Arbeiten übernehmen, um ihre Familien zu ernähren. Die versprengten Juden ertrugen die Situation mit Anstand. Genauso erwartete Paulus von den Neubekehrten in den Ländern, dass sie erreichten, dass sie nicht im Geld dienen. Paulus sah, wie die reichen Nichtjuden der Versuchung nicht widerstehen konnten und ihr göttliches Ziel auf der Suche nach den Dingen dieser Welt verloren. Deshalb wurde Timotheus gesagt, er solle seinen Lebensstandard nicht verbessern, ohne zu lernen, in seinen gegenwärtigen Umständen zufrieden zu sein. Neubekehrte brauchten ein gutes Beispiel dafür, wie man mit den Dingen dieser Welt in der Furcht des Herrn umgeht. Damit sich das Evangelium weiter ausbreiten konnte, war laut Paulus Folgendes wichtig. Nummer 1. Bekehrte, die Knechte waren, mussten ihre eigenen Herren in jeder Hinsicht ehren. Nummer 2. Diejenigen, die gläubige Meister hatten, sollten das Gleiche und mehr tun. Nummer 3. Beim Austausch sollte jeder Streit vermeiden und, wenn nötig, genau das zitieren, was Jesus gesagt hat. Nummer 4. Niemand sollte über die Bedeutung von Worten diskutieren, die in der gesunden Lehre verwendet werden, wenn dadurch Überführung vermieden würde. Nummer 5. Jeder sollte sich von denen abwenden, die lehren, dass irdischer Gewinn der Beweis für Gottesfurcht ist, das Wohlstandsevangelium. Nummer 6. Sei zufrieden mit Essen und Kleidung. Diener sollten nicht die Befreiung von ihren irdischen Herren suchen. Diejenigen, die das Evangelium unterstützen konnten, sollten dies auf die Weise tun, wie sie dazu angeleitet wurden. Johannes schrieb in 3. Johannes, Kapitel 1, in Versen 1 bis 4. Das ist der 3. Johannesbrief, Kapitel 1, Beginn Vers 1. Der Älteste an den geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe. Vers 2. Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Vers 3. Denn ich freute mich sehr, als Brüder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegten, wie du in der Wahrheit wandelst. Vers 4. Ich habe keine größere Freude als die, zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Johannes freute sich über Gaius in der Gemeinde, der die Wahrheit liebte. Diejenigen, die in der Wahrheit wandeln, tun nicht einfach, was sie wollen, wann sie wollen. Sie gedeihen beständig, indem sie alles mit der Bestätigung des Heiligen Geistes tun. Paulus schrieb an Timotheus in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 11. Das ist 1. Timotheus Kapitel 6, lese Vers 11. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Das Wort fliehen bei Strongs ist die Nummer 5343 und ist offenbar ein primäres Verb. Weglaufen, wörtlich oder bildlich, ausweichen, verschwinden, entkommen, fliehen. Das Wort folgen bei Strongs ist die Nummer 1377. Eine verlängerte, kausative Form des primären Verbes fliehen. Verglichen mit anderen Worten bedeutet es verfolgen, wörtlich oder bildlich, implizit verfolgen, verfolgen, nachjagen, übergeben, zu erleiden, verfolgen, Verfolgung, bedrängen. Timotheus musste vor dem Fliehen, was sich durch diejenigen, die versuchten, zwei Herren zu dienen, in der Gemeinde einschlich. Paulus wollte nicht, dass das Böse in Timotheus durch die Liebe zum Geld Wurzeln schlägt. Das Wort verfolgen, das Paulus benutzte, war auch das gleiche Wort, das sein früheres Leben beschrieb, als er unschuldige Nachfolger Christi verfolgte und ihn nachjagte. Paulus hatte eine völlige Kehrtwende vollzogen und verfolgte nicht mehr das Böse, sondern das Richtige mit derselben Hartnäckigkeit. Und er erwartete von Timotheus, dass er dasselbe tat. In der Living Bible steht in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 11: O Timotheus, du bist ein Mann Gottes, fliehe vor all diesen bösen Dingen und arbeite stattdessen an dem, was richtig und gut ist, indem du lernst, ihm zu vertrauen und andere zu lieben und geduldig und sanft zu sein. In der Amplified-Bibel, klassische Ausgabe, steht in 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 11, Du aber, Mensch Gottes, fliehe vor all diesen Dingen, strebe und jage nach Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit vor Gott und wahrer Güte, Gottesfurcht, was liebevolle Gottesfurcht und Christusähnlichkeit ist, Glaube, Liebe, Standhaftigkeit, Geduld und Sanftmut des Herzens. Timotheus wurde angewiesen, Folgendes anzustreben. Nummer 1. Gerechtigkeit. Im rechten Stand mit Gott sein, durch Gehorsam gegenüber dem Geist. Nummer 2. Gottesfurcht. Das ist die liebende Gottesfurcht und wie Christus zu sein. Glaube. Gott von ganzem Herzen vertrauen. Nummer 4. Liebe. Liebe ausdrücken, indem man nach seinen spezifischen Geboten sucht. Nummer 5. Geduld. Anderen eine Chance geben, zur Umkehr zu kommen. Nummer 6. Sanftmut. Sanftmut des Herzens. Es ist möglich, dass Paulus diese besonderen Eigenschaften bei den früheren jüdischen Bekehrten gesehen hat, die zerstreut wurden im Zuge der Verfolgung und das Evangelium zu den Heiden brachten. Verwende die Liste, die Paulus Timotheus gab. Ignoriere nicht deinen geistlichen Zustand. Fange damit an, dass du vor der Anziehungskraft dessen fließt, was andere in dieser Welt erlangt haben, ohne Gott zu fragen, weil sie zu der Zeit unzufrieden waren. Paulus fuhr fort, an Timotheus zu schreiben, in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 12. 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. In dem Buch Wach auf, Band 2, die Zeit läuft ab, geistlich aufwachsen, Kapitel 2, über Kehre zurück zum Garten Eden, Seite 54, schreibt Joseph Hedgecock. Wenn du glaubst, dass du niemals in der Lage sein wirst, im Geist zu leben und aufzuwachsen, dann wird es dir genau so ergehen. Ich entscheide mich zu glauben, was Gott sagt, ohne den Begrenzungen zu setzen oder Erwartungen zu hegen. Auch dir ist das Maß des Glaubens gegeben, um dasselbe zu glauben. Du kämpfst nicht gegen den Teufel. Du musst sicherstellen, dass du deine Augen auf den Herrn richtest. Mit Gnade kannst du alles erreichen. Das schrieb Paulus auch an die Juden in Jerusalem. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 12, in Vers 1. Das ist Hebräer Kapitel 12, ich lese Vers 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. In dem Buch Wach auf, Band 2, die Zeit läuft ab, geistlich aufwachsen, Kapitel 2, über Kehre zurück zum Garten Eden, Seite 54, schreibt Joseph Hedgecock. Überprüfe, was du glaubst. Glaube nichts, außer der Herr bestätigt, dass du es glauben sollst. Unabhängig davon, wie überzeugt du bist, dass du recht hast, prüfe deine Schlussfolgerung mit den drei Zeugen. Lies Kapitel 10 und das kleine Buch Drei unfehlbare Zeugen. Stelle sicher, dass Gott bestätigt, wovon du glaubst, dass es die Wahrheit ist. Sei dir sicher, dass du richtig liegst und mach dann weiter. Du musst dein Rennen gut laufen, aber du kannst nicht schneller laufen als deine Fähigkeit, Gott zu hören. Arbeite die ganze Zeit an deinem Kommunikationssystem. Halte dich an die Gabe des ewigen Lebens, um in der Wahrheit zu wandeln, Gott wohl zu gefallen und dein Rennen zu beenden. Wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 17, in den Versen 1 bis 3. Das ist das Johannesevangelium Kapitel 17, beginnend in Vers 1. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Vers 2. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Alles, was du brauchst, kommt durch deine persönliche Beziehung zum Herrn. Mit der Gabe des ewigen Lebens bekommst du das Privileg, Gott jede Frage zu jedem Thema zu stellen und kannst mit ihm über jedes Thema sprechen. Wer Gott nicht alles fragt, ist in Gefahr. Wir lesen in Sprüche Kapitel 14, Verse 12 bis 14. Das ist Sprüche Kapitel 14, beginnend Vers 12. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Vers 13. Auch beim Lachen kann das Herz Kummer empfinden und die Freude endet in Traurigkeit. Vers 14. Wer ein abtrünniges Herz hat, bekommt genug von seinen eigenen Wegen und ebenso ein guter Mensch von dem, was in ihm ist. Diejenigen, die in Christus bleiben, ändern sich und sind in sich selbst zufrieden und verfolgen die Dinge, die Gott ihnen persönlich durch den Geist durch Überführung gezeigt hat. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Damit du deinen Verstand verwenden kannst, um Entscheidungen zu treffen, musst du wieder ins Fleisch und Herr über dein eigenes Leben werden. Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass du Entscheidungen mit deinem Verstand triffst. Gottes Wege sind höher als die Wege der Menschen. Also kannst du nicht behaupten, dass du Gottes Willen suchst, während du dich auf dein eigenes Verständnis verlässt. Jesus fuhr fort. In Matthäus Kapitel 7, Verse 22 und 23. Das ist Matthäus Kapitel 7, beginnend Vers 22. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Vers 23. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Jesus sagte, dass in den letzten Tagen viele vergeistigte Werke tun werden und sich selbst betrügen. Vielleicht merkst du heute, dass du einer der Menschen bist, die Jesus ihren Herrn nennen und doch auf dem falschen Weg sind. Prüfe dich selbst. Prüfe, ob du auf dem schmalen Weg begonnen hast. Wenn du dich bei deiner Wiedergeburt nie bemüht hast, auf den schmalen Weg zu kommen, dann bist du nirgendwo falsch abgebogen und befindest dich seitdem auf dem breiten Weg. Jesus sagte, Matthäus Kapitel 7, in Versen 13 und 14, das ist Matthäus Evangelium Kapitel 7, ich lese Vers 13, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Vers 14, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Das Wort eng bei Strong's hat die Nummer 4728. Wahrscheinlich von einer anderen Basis, was so viel bedeutet wie aufgrund von Hindernissen, die nahe beieinander stehen. Mehr Enge. Das Wort schmal bei Strong's ist Nummer 2346 und ist verwandt mit dem Grundwort sich drängen, wörtlich oder bildlich. Bedrängen. Einengen, drängen, Bedrängnis erleiden, Schwierigkeiten machen. In der Amplified-Bibel, klassische Ausgabe, steht Matthäus 7, Verse 13 und 14, geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der ins Verderben führt, und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Aber die Pforte ist eng, verengt durch Druck, und der Weg ist schmal und bedrängt, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Viele glauben die Lüge, dass sie Jesus folgen, wenn sie ein akzeptables Gebet zu Jesus sprechen und den Heiligen Geist empfangen. Das ist nicht die Wahrheit. Du musst lernen zu hören, zu vertrauen und zu gehorchen, um Christus zu folgen. Du kannst auch im Geist beginnen, aber im Fleisch enden. Prüft euch selbst, um zu sehen, ob ihr jetzt auf dem schmalen Weg seid. Der Teufel hat seine falschen Propheten in die Gemeinde eingeschleust, um jeden daran zu hindern, in das Reich Gottes zu gelangen, indem er stattdessen irdischen Gewinn als Zeichen der Gottesfurcht propagiert. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 7, in den Versen 15 bis 19, das ist Matthäus Evangelium Kapitel 7, beginnend Vers 15. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Vers 16. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dorn oder Feigen von Disteln? Vers 17. So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Vers 18. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen. Und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Vers 19. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, aber wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Hüte dich vor einem Weg, der richtig erscheint, indem du dich weigerst, etwas in dieser Welt zu tun, wenn Gott dich nicht durch seinen Geist dazu ermächtigt. Das ist der Weg, ein gottgefälliges Leben zu führen. Jesus sagte, Matthäus Kapitel 6, Versen 33 und 34. Das ist das Matthäus Evangelium Kapitel 6, ich lese Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Vers 34. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Um sein Reich und seine Gerechtigkeit zu suchen, musst du seine Stimme hören. Arbeite an deinen Kommunikationsfähigkeiten mit dem Herrn. Denn jeden Tag wirst du einem gewissen Maß an Bösem ausgesetzt sein. Als Soldat von Jesus Christus solltest du auf das Unerwartete vorbereitet sein. Als Soldat wirst du auch in guter Verfassung sein und nicht geistlich eingeschlafen. Paulus schrieb in 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 8. Das ist 1. Timotheus, Kapitel 4, ich lese Vers 8. Denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. In der Amplified Bible klassische Ausgabe steht in 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 8. Denn die körperliche Übung ist von einigem Wert, ein wenig nützlich, aber die Gottesfurcht, geistliches Training, ist in allem und in jeder Hinsicht nützlich und wertvoll. Denn sie enthält Verheißung für das gegenwärtige Leben und auch für das zukünftige Leben. Gottes Furcht wird in der Amplified Bibel in 1. Timotheus 4, Vers 8 als geistliches Training definiert. Diejenigen, denen es an geistlichem Training mangelt, glauben nur mit ihrem Verstand, dass Jesus der Herr ist. Du sollst in deinem Herzen glauben und mit deinem Mund bekennen. Paulus schrieb in 1. Timotheus Kapitel 6, in Versen 13 bis 16. Das ist 1. Timotheus Kapitel 6. Ich lese Vers 13. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat. Vers 14. Dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Vers 15. Welche zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige und allein Gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden. Vers 16. Der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unvergänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und Ewigkeit und ewige Macht. Amen. Paulus fordert Timotheus auf, den Glauben zu bewahren, dass Gott einen Weg schaffen kann, wo kein Weg ist. Paulus sagte ihm, er solle weiterhin in jeder Situation das gute Bekenntnis ablegen, dass Jesus der Herr ist und sich nicht vor menschlicher Autorität fürchten. Er erklärte, dass das Halten des guten Bekenntnisses ein Gebot sei, bis der Herr Jesus Christus wiederkommt. Paulus wollte die Rettung seines eigenen Volkes sehen. Da Gott immer wieder Gnade gewährte, hoffte er, dass die Juden, die sich noch widersetzten, bald umkehren würden. Er wollte, dass sein eigenes Volk die Wahrheit über die Herrschaft Jesu Christi hört, egal wie lange es dauert. In der Zwischenzeit wurde die Gemeinde, die seinen vollkommenen und nicht seinen erlaubenden Willen suchte, umgewandelt. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 10, in den Versen 19 bis 39, das Hebräer Kapitel 10, beginnt in Vers 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, Vers 20, denn er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt, durch sein Fleisch. Vers 21. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben. Vers 22. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Vers 23. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Vers 24. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Vers 25, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Vers 26, und wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig. Vers 27, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Vers 28, wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben, auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Vers 29, wie viel schlimmerer Strafe meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Vers 30. Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Vers 31. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Vers 32. Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war. Vers 33. Da ihr teils selbst Schmähungen und Bedrängnissen öffentlich preisgegeben wart, teils mit denen Gemeinschaft hattet, die so behandelt wurden. Vers 34. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Vers 35. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Vers 36. Dein standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Vers 37. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen soll, und wird nicht auf sich warten lassen. Vers 38. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben, doch, wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Vers 39. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Wegen der Verfolgung mussten sich die Juden in den Häusern treffen und einen neuen lebendigen Weg lernen. Die jüdischen Bekehrten mussten sich auf das Blut Jesu verlassen, das ihre Sünden reinigt, und nicht mehr in die Synagoge gehen. Zurück in die Synagoge zu gehen bedeutete, die ganze Gemeindeschar zu gefährden, die sich wegen der Verfolgung im Untergrund traf, und den Glauben der anderen zu schwächen, indem sie wieder jüdischen Traditionen folgten. Den neuen Gläubigen fehlte die Geduld, darauf zu warten, dass die Situation wieder so wird wie vor Beginn der Verfolgung. Diejenigen, die gut anfingen, hatten viele Zeugnisse, dass der Heilige Geist sie trotz der Bedrängnis leitete. Sie teilten anfangs gerne ihren Besitz mit Paulus und erlebten, wie Gott auf übernatürliche Weise für sie sorgte. Paulus war sich der Tatsache bewusst, dass den religiösen Juden, die Christus als Messias und den neuen Bund ablehnten, die Zeit auslief. Es würde ihnen nichts anderes übrig bleiben, als die furchtbare Erwartung von Zorn und Wut. Paulus erklärte, dass die jüdischen Traditionen ohnehin nur ein Schatten dessen sind, was im Himmel ist. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 10, in den Versen 1 bis 18, das ist Hebräer Kapitel 10, beginnt in Vers 1, denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die hinzutreten, niemals zur Vollendung bringen. Vers 2. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünde mehr gehabt hätten? Vers 3. Stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Vers 4. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Vers 5. Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, ein Leib aber hast du mir bereitet. Vers 6. An Brandopfer und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Vers 7. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Vers 8. Oben sagt er, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Du hast auch keinen Wohlgefallen an ihnen, die ja nach dem Gesetz dargebracht werden. Vers 9. Dann fährt er fort, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Somit hebt er das erste auf, um das zweite einzusetzen. Vers 10. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Vers 11. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Vers 12. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Vers 13. Und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Vers 15. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem zuvor gesagt worden ist, Vers 16. Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will, nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Vers 17. Sagt er auch, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Vers 18. Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde. In der Amplified Bibel, klassische Ausgabe, steht in Hebräer 10, Verse 15 bis 18. Und auch der Heilige Geist fügt uns sein Zeugnis hinzu, zur Bestätigung dessen. Denn ich habe gesagt, dies ist der Vertrag, Testament, Bund, den ich nach jenen Tagen mit ihnen aufstelle und schließen werde, spricht der Herr. Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen einprägen und sie in ihren Verstand einschreiben, in ihre innersten Gedanken und ihr Verständnis. Dann sagt er weiter, und ihre Sünden und ihre Gesetzübertretungen will ich nicht mehr gedenken. Wo nun ein endgültiger Erlass, Vergebung und Aufhebung der Strafe dieser Sünden und Gesetzesübertretungen vorliegt, gibt es kein Opfer mehr, um Sünde zu sühnen. Nur die Bedingungen des neuen Bundes beinhalten die Tatsache, dass er sich nicht mehr an deine Sünden erinnern wird. Diese Verheißung beruht darauf, dass du ihm erlaubst, seine Gesetze in dein Herz und deinen Verstand zu schreiben. Du lässt zu, dass er deine Sinne durch den Geist schärft, während du trotz aller Bedrängnisse den Willen Gottes suchst. Paulus schrieb in Römer Kapitel 8, in Versen 3 bis 6. Wir lesen im Buch Römer Kapitel 8, beginnend in Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das hat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Vers 4. Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Vers 5. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Vers 6. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Durch den innewohnenden Heiligen Geist kann nun jeder das Gesetz erfüllen. Der Heilige Geist kann dir bestätigen, dass das, was du gerade durchmachst, eine Erfüllung bestimmter Bibelstellen ist, weil du seinen vollkommenen Willen suchst. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 6, in Versen 1 bis 12. Ich lese Hebräer Kapitel 6, beginn in Vers 1. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott. Vers 2. Mit der Lehre von Waschungen, von der Handauflegung, der Totenauferstehung, dem ewigen Gericht. Vers 3. Und das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Vers 4. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und den Heiligen Geist und des Heiligen Geistes teilhaftig wurden. Vers 5. Und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit, Vers 6, und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, dass sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum gekreuzigt und zum Gespött machen. Vers 7. Denn ein Erdreich, das den Regen trinkt, der sich öfters darüber ergießt und nützliches Gewächs hervorbringt denen, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Vers 8. Dasjenige aber, das Dorn und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe. Es wird am Ende verbrannt. Vers 9. Wir sind aber überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist und mit der Errettung verbunden ist, obgleich wir so reden. Vers 10. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühungen in der Liebe vergäße, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Vers 11. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende. Vers 12. Damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung erben. In der Amplified Bible Classic Ausgabe steht in Hebräer 6, Vers 1. Lasst uns also weitergehen und die Grundlagen in den Lehren und der Lehre Christi des Messias hinter uns lassen, indem wir uns stetig der Vollständigkeit und Vollkommenheit nähern, die zur geistlichen Reife gehören. Lasst uns nicht wieder das Fundament der Buße und der Abkehr von toten Werken, toter Formalismus und den Glauben an Gott, mit dem ihr euch ihm zugewandt habt, legen. In der Gemeinde in Jerusalem gab es viele Neubekehrte, die zu den jüdischen Traditionen zurückkehren wollten und sich nicht auf die Umkehr von toten Werken und den Glauben an Gott verlassen wollten, indem sie Gott alles fragten. Paulus beschrieb sie als lernunwillig. Er erinnerte sie daran, nicht faul zu sein, da Gott Aufzeichnungen darüber führt, was sie die ganze Zeit über getan hatten, indem sie dem Heiligen Geist beständig gehorchten und dass alles andere ein totes Werk war. Zurückkehren zur Synagoge bedeutete tatsächlich, das abzulehnen, was Christus getan hatte, der sie von dem Gesetz der Sünde und des Todes befreite, und ihn erneut zu kreuzigen. Paulus schrieb in Römer Kapitel 8, den Versen 1 und 2. Aus dem Buch Römer Kapitel 1, Kapitel 8, ich lese Vers 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Vers 2. Und das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. In dem Buch Wach auf, Band 2, die Zeit läuft ab, geistlich aufwachsen, Kapitel 2, über Kehre zurück zum Garten Eden, Seite 54 und 55, schreibt Joseph Hedgecock. Gott verlangt, dass du ihm vollkommen vertraust. Diese Art des Glaubens wird dich beständig zur nächsten Stufe bringen. Gott schaut mehr auf dein Herz als darauf, wie reif du bist. Lege in deinem natürlichen Verstand keinen Standard fest, der gar nicht erreichbar ist. Vertraue und gehorche einfach dem Herrn, wo du auch stehst, und erwarte, dass du gemäß Gottes Zeitplan aufwachsen wirst. Er ist nicht nachlässig, langsam hinsichtlich seiner Verheißungen. Es gibt keine festen Regeln. Jeder Mensch ist vom Gesetz befreit worden, um jetzt dem Geist zu gehorchen. Das gilt für ein Christenbaby genauso wie für jemanden, der schon reifer ist. Wenn du nicht von toten Werken umkehrst, besteht die Gefahr, dass du zurückgelassen wirst. Petrus schrieb in 2. Petrus, Kapitel 3, in Versen 9 bis 18. Das ist 2. Petrus, Kapitel 3, im Beginn in Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für einen hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Vers 11. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht? Vers 12. Indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Vers 13. Wir erwarten aber, nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Vers 14. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Vers 15. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit. Vers 16. So wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Vers 17. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Vers 18. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. In dem Buch Wach auf, Band 2, die Zeit läuft ab, geistlich aufwachsen, in Kapitel 2, Überkehre zurück zum Garten Eden, Seite 55, schreibt Joseph Hedgecock. Du musst beständig den Heiligen Geist bitten, dir zu zeigen, was du tun sollst, um geistlich aufzuwachsen. Sei ehrlich mit Gott. Frage ihn, wo du im Glauben stehst, und finde die nächste Sache heraus, die er dich lehren möchte. Versuche nicht dort zu sein, wo gerade jemand anders steht. Du aber glaube und gehorche dem, was Gott für dich spricht. Dein Weg des Wachstums im Geist könnte vollständig anders sein als meiner. Er könnte kürzer sein, er könnte länger sein. Ihr begegnet vielleicht unterschiedliche Barrieren und Hindernisse, als andere sie haben. Aber für jeden Christen gelten dieselben Prinzipien. Bleibe einfach demütig vor dem Herrn, erkenne ihn an und tue, was er sagt, weil du ihn liebst. Gottes Verheißungen vergehen nicht, aber sie beruhen darauf, dass du Gottes vollkommenen Willen aus Liebe suchst. Es gibt keine Verdammnis, wenn du tote Werke tust, aber dir wird nicht vergeben, wenn du deine Sünden nicht bekennst. Wie willst du sonst wissen, welche Werke du bekennen sollst, wenn du nicht offen für die Überführung bist? Du kannst heute in einer Gemeinde von deinen schlechten Werken Buße tun, nachdem du die gute Nachricht gehört hast. Deine schlechten Werke sind leicht an den schlechten Früchten zu erkennen. Aber jeder muss auch von religiösen Werken, die sehr gut aussehen, Buße tun. Paulus schrieb in 2. Korinther, in Kapitel 7, in Vers 10 und 11. Das ist 2. Korinther, Kapitel 7, ich lese Vers 10. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Vers 11. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in gottgewollter Weise geübt, betrübt worden seid, dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Als du die gute Nachricht gehört hast, hättest du auch von toten Werken umkehren müssen, nicht nur von bösen Werken. Mach dir eine Liste davon, wann du etwas getan hast, um die Lust des Fleisches zu erfüllen, und versuche mit Hilfe des Heiligen Geistes zur Wurzel der Sünde zu kommen. Eine Frau, der ich in einer Versammlung begegnete, war überführt und wollte ihre Sünde bis zur Wurzel zurückverfolgen. Sie bat mich mitten in der Versammlung um Hilfe. Sie fragte mich, ob ich ihr helfen könnte, ihr zur Wurzel ihrer Sünde zu kommen, während die anderen Damen noch zuhörten. Als ich anfing, über die Realität der Sünde und unvollkommene Motive zu sprechen, wurde die Frau schwer überführt und weinte frei heraus. Sie flehnte mich an, weiterzumachen, und so tat der Herr dies durch mich. Sie war vorbereitet, sodass ihre Sinne in diesem Prozess ausgebildet waren. Viele Umstehende sagten mir, ich solle aufhören, aber diese Frau flehte mich an, weiterzumachen, bis das Problem der Herrschaft in ihrem Leben vollständig aufgedeckt war. Sie tat tiefgreifende Buße. Diese Frau, die in der Tiefe umkehrte, war die einzige, die noch immer stark mit dem Herrn unterwegs war, als sich die Gruppe ein paar Jahre später auflöste. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 5, in den Versen 11 bis 14, das Hebräer Kapitel 5, lese Vers 11. Über ihn haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Vers 12. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Vers 13. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Vers 14. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Paulus bezeichnete die Gemeinde in Jerusalem, zurückgelassen wurde, als kindisch. Die Botschaft des Evangeliums verbreitete sich durch die in der Verfolgung zerstreuten Juden zu den Nichtjuden, indem sie Zeugnis davon gaben, dass Gott sie durch seinen Geist versorgt und leitet. Die Menschen hörten zu, als sie über eine persönliche Beziehung mit Gott durch den innewohnenden Heiligen Geist sprachen. Die Gläubigen, die Gott für das Evangelium einsetzte, waren reifer, weil sie Gott erlaubten, ihre Sinne zu schärfen, während sie durch viele Prüfungen gingen und den vollkommenen Willen Gottes suchten. Paulus schrieb weiter an Timotheus. In 1. Timotheus Kapitel 6, Verse 17 bis 19. Das 1. Timotheus Kapitel 6 beginnt in Vers 17. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein und auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Vers 18. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen. Vers 19. Damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. In der Amplified Bible, klassische Ausgabe, steht in 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 17 bis 19. Die Reichen in dieser Welt sollen nicht stolz und hochmütig sein und andere verachten und ihre Hoffnung nicht auf ungewissen Reichtum setzen, sondern auf Gott, der uns reichlich und unaufhörlich mit allem versorgt zu unserer Freude. Ermahne sie, Gutes zu tun, reich an guten Werken zu sein, freigebig und großzügig im Herzen zu sein, bereit zu teilen mit anderen. Auf diese Weise legen sie sich den Reichtum, der ewig währt, als ein gutes Fundament für die Zukunft, damit sie das ergreifen können, was wirklich Leben ist. Die Reichen hatten mehr Hindernisse zu überwinden, um das ewige Leben zu ergreifen. Wenn du dich an irgendetwas in dieser Welt festhältst, verlierst du den Griff nach dem ewigen Leben. Jesus hat in Lukas Kapitel 12, Versen 16 bis 21 gesprochen. Das heißt Lukas-Evangelium, Kapitel 12, beginnt in Vers 16. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Vers 17. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Vers 18. Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Vers 19. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Vers 20. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? Vers 21. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Wir sind zu einem bestimmten Zweck hergekommen und nur Gott kennt diesen Zweck. Wir müssen alles auf seine Weise tun und nicht nur größere Scheunen bauen, weil unser Geschäft gut läuft. Gott will nicht dein Geld. Er will, dass du ihm von ganzem Herzen vertraust. Wir lesen in Markus Kapitel 16 und Vers 20. Das Markus-Evangelium Kapitel 16, Vers 20. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen. Das Evangelium kam aus Jerusalem und war zu Beginn auf der Lehre der Apostel gegründet. Einige zögerten, sich selbst zu verleugnen, ihr Kreuz täglich auf sich zu nehmen und Christus zu folgen. Gott gebraucht nur diejenigen, die bereit, verfügbar und willig sind. Paulus schrieb in Philipper Kapitel 4, in Versen 15 bis 19. Das ist das Buch Philipper, Kapitel 4, ich lese Vers 15. Und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat, im Geben und Nehmen als ihr allein. Vers 16. Denn auch nach Thessalonik habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Vers 17. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eure Rechnung. Vers 18. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Ephroditus eure Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Vers 19. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Thessaloniker hatten immer noch zu kämpfen, nachdem sie das Evangelium gehört hatten, und konnten Paulus aufgrund ihrer persönlichen Umstände nicht finanziell helfen. Doch Gott nutzte die Philipper zu dieser Zeit. Paulus hatte keinen Mangel, obwohl er nie wusste, wie Gott all seine Bedürfnisse erfüllen würde. In der Amplified Bible, die klassische Ausgabe, steht in Jakobus Kapitel 1, in Versen 3 und 4. Sei gewiss und verstehe, dass die Prüfung und Bewährung deines Glaubens Ausdauer, Standhaftigkeit und Geduld hervorbringt. Lasst aber Ausdauer und Standhaftigkeit und Geduld voll zur Geltung kommen und ein gründliches Werk tun, damit ihr Menschen seid, vollkommen und voll entwickelt, ohne Fehler, denen es an nichts mangelt. Nach Jakobus hatten diejenigen, denen es geistig an nichts mangelte, Nummer 1 Ausdauer mit Freude, Nummer 2 Standhaftigkeit, sind nicht von einer Veränderung der äußeren Umstände beeinflussen lassen, und Nummer 3 Geduld. Die jüdische Ablehnung von Christus öffnete eine Tür für das Evangelium, um zu den Heiden zu gehen, die ein Herz für Gott haben. Paulus schrieb in 1. Thessaloniker, Kapitel 2, in den Versen 12 bis 16. Ich lese 1. Thessaloniker, Kapitel 2, ich lese Vers 12. Und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Vers 13. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündete Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Vers 14. Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Vers 15. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber. Vers 16. Indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alles, alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Die Thessaloniker waren bereit, für ihre Nachfolge Christi durch die gleichen Prüfungen und Schwierigkeiten zu gehen, die schon die Juden in der Verfolgung erlebt hatten. Sie sahen sich einem ähnlichen Widerstand gegen das Evangelium gegenüber, weil sie bekannten, dass Jesus der Herr und Retter der Welt ist. Für sie war es ein Privileg, zusammen mit denen zu stehen, die einen Preis für ihren Glauben bezahlt haben. Jesus sagte in Matthäus, Kapitel 18, in Versen 3 und 4, Das ist Matthäus, Kapitel 18, ich lese Vers 3. Und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Vers 4. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Der Standard für die Erlösung ist für Juden und Heiden nicht unterschiedlich, um in das Himmelreich zu gelangen. Die zurückgelassenen Juden hatten es schwer, weil sie nicht wie kleine Kinder geworden waren. Sie verwendeten immer noch ihren Verstand. Paulus musste ihnen erklären, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde und durch den Glauben zum hohen Priester all derer wurde, die an ein sündloses Leben glauben und bereit sind, dafür zu leiden, dass sie den Willen Gottes tun und Gottes Versorgung erfahren. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 5, in Versen 8 bis 10. Das Hebräer Kapitel 5, beginnt in Vers 8. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Vers 9. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Vers 10. Von Gott genannt, Hoherpriester nach der Weise Melchisedeks. Gott verwendete die verstreuten frühen Gläubigen aus den Juden, die das gute Bekenntnis ablegten als Pioniere des Evangeliums. Gott erfüllte ihre Bedürfnisse und bestätigte ihren Glauben. Die wankelmütigen jüdischen Bekehrten fanden es schwer, das geistliche Leben zu verstehen, weil sie Gott nicht alles wie kleine Kinder fragen wollten. Sie verstanden auch nicht, dass das lange Leiden des Herrn auch die Errettung ihrer Verfolger einschloss. Paulus schrieb in 1. Timotheus, Kapitel 4, in Versen 9 bis 16, als 1. Timotheus, Kapitel 4, lese Vers 9. Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert. Vers 10. Denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Vers 11. Dies sollst du gebieten und lehren. Vers 12. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Vers 13. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vers 14. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Vers 15. Dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar sein. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Die Menschen müssen hören, was du sagst. Sie werden nicht hören, was du sagst, wegen dem Lärm dessen, wer du bist. Dein Leben spricht viel lauter als das, was du sagst. Die Worte, die du sprichst, machen etwa 30% dessen aus, was du kommunizierst. Der Rest kommt durch die Art und Weise, wie du etwas sagst, oder durch deinen Lebensstil zustande, also bringe dich geistig in Form. In der Amplified Bible, klassische Ausgabe, steht in 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 8. Denn die körperliche Übung ist von einigem Wert, ein wenig nützlich. Aber die Gottesfurcht, geistliches Training, ist in allem und in jeder Hinsicht nützlich und wertvoll. Denn sie hat Verheißung für das gegenwärtige Leben und auch für das zukünftige Leben. Laut der Amplified Bible ist Gottesfurcht das geistliche Training, das du brauchst. Wenn du unter Druck stehst und aus irgendeinem Grund Vorwürfe ertragen musst, ist das gut. Wenn du Gott alles fragst, werden die Zeiten der Prüfung dein Fundament vertiefen. Diejenigen, die Gott alles fragen, haben einen reinen Glauben, weil sie einfach gehorchen wollen und werden überwinden. Diejenigen, die vergessen, Gott zu fragen, haben noch einen anderen Plan im Kopf und werden sich stattdessen auf ihren eigenen Verstand stützen. Salomo schrieb in Sprüche Kapitel 3 in den Versen 5 bis 8. Das ist in Sprüche Kapitel 3, lese Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Vers 6. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Vers 7. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Vers 8. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Wenn du den Grund wissen willst, warum du versagst, wenn der Druck größer ist und du überwunden wirst, es liegt daran, dass du in deinen eigenen Augen immer noch weise bist. Derjenige, der den Sieg davon trägt, ist derjenige, der sich weigert, auf seine eigenen Ideen zu hören und stattdessen gehorcht, was er ihm sagt. Er sieht das Ende von Anfang an. Gott verlängerte die Gnade, um die Juden in Jerusalem eine weitere Chance zur Umkehr zu geben, bevor Jerusalem 70 nach Christus von den Römern dem Erdboden gleichgemacht wurde. Sowohl Petrus als auch Paulus teilten einige harte Wahrheiten mit. Diejenigen, die in Jerusalem zurückgeblieben waren, lernten mit ihrem Verstand immer noch grundlegende Lehren, die auf Jesu Worten und Zitaten aus den alttestamentlichen Schriften basierten. Die Gemeinde in Jerusalem wollte nicht die Veränderungen vornehmen, die notwendig waren, um Christus vollkommen zu folgen. Jesus sagte in Lukas Kapitel 9, in den Versen 23 bis 25. Das ist Lukas-Evangelium, Kapitel 9, lese Vers 23. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Vers 24. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Vers 25. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Es gab einen großen Unterschied in der geistlichen Reife zwischen denen, die in Jerusalem zurückblieben, und denen, die durch die Verfolgung zerstreut wurden. Missionare, die heute mit einem begrenzten Budget in ein fremdes Land geschickt werden und an der Front finanzielle Schwierigkeiten haben, kehren oft geistlich eingeschlafen in eine Gemeinde zurück. Paulus schrieb in Epheser Kapitel 5, in den Versen 5 bis 17. Ich lese Epheser Kapitel 5, beginnt in Vers 5. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, einen Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Vers 6. Lasst euch von niemandem mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Vers 7. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Vers 8. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Vers 9. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Vers 10. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Vers 11. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Vers 12. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Vers 13. Denn alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Vers 14. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Vers 15. Seht nun darauf, dass ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Vers 16. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Vers 17. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Die Ausbreitung des Evangeliums unter den Heiden hing davon ab, dass auch der Glaube dieser frühen Gläubigen rein war. Die Bekehrten waren bereit, als Gottes auserwählte Gefäße auszuharren und sich von Ungerechtigkeit abzuwenden, und die Heiden begannen, ihrem Beispiel zu folgen. Paulus schrieb an Timotheus in 2. Timotheus Kapitel 2, in Vers 19 bis 21. Das ist 2. Timotheus, Kapitel 2. Ich beginne in Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen, und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Vers 20. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Vers 21. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Haus Herrn nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. Das Wort Reinigen bei Strong's ist Nummer 1571. Von anderen Worten, die bedeuten so viel wie gründlich reinigen, auswaschen. Das Wort Gefäß hat bei Strong's die Nummer 4632 und ist von undeutlicher Verwandtschaft. Ein Gefäß, ein Gerät, eine Ausrüstung oder ein Apparat, wörtlich oder im übertragenen Sinne, insbesondere eine Ehefrau, die zur Nützlichkeit des Mannes beiträgt. Waren, Segel, Zeug, Schiff. Das Wort geheiligt ist bei Strong's die Nummer 37, kommt von einem anderen Wort, was so viel wie heilig machen heißt. Das heißt, zeremoniell reinigen oder weihen, geistig verehren, heiligen, heilig sein, heiligen. In der Amplified Bible, klassische Ausgabe, steht in 2. Timotheus Kapitel 2, in den Versen 19 bis 21. Aber das feste Fundament, das Gott gelegt hat, steht fest und unerschütterlich und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der sich an dem Namen des Herrn nennt, der den Namen des Herrn nennt, soll alle Ungerechtigkeit aufgeben und sich von ihr fernhalten. Aber in einem großen Haus gibt es nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zur ehrenhaften und edlen, die anderen zum niederen und schäbigen Gebrauch. Wer sich also reinigt von dem, was unedel und unrein ist, wer sich vom Kontakt mit verunreinigten und verderblichen Einflüssen trennt, der wird selbst ein Gefäß sein, das für ehrenhafte und edle Zwecke ausgesondert und nützlich ist, dem Meister geweiht und nützlich, tauglich und bereit für jedes gute Werk. Das feste Fundament, das Gott bereits errichtet hat, ist für diejenigen, die zu ihm gehören. Du gehörst zu ihm, indem du ihn zum Herrn machst und dich von ihm für das verwenden lässt, was er tun will. Wenn du Jesus hören, kennenlernen und ihm nachfolgen willst, dann kann ich dir dieses Buch empfehlen, Meine Schafhörer, meine Stimme von Joseph Hedgecock. Wenn du einen Neuanfang machen und dich auf den schmalen Pfad begeben willst, täglich auf den Geist sehen, das volle Heil und die Freiheit durch regelmäßige Umkehr erleben willst, dann kann ich dir das Buch empfehlen, Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife von Joseph Hedgecock. Wenn du geistig aufwachsen willst, nicht irdisch gesinnt sein und zur Reife kommen willst, dann kann ich das Buch empfehlen, Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, Geistlich aufwachsen von Joseph Hedgecock. Akzeptiere keine gefälschte Version des Christentums, die auf religiösen Werken basiert und bei der du dich nicht täglich verleugnen und Gott vertrauen musst. Wenn du weißt, dass du dich der Wahrheit widersetzt hast und wissen willst, warum, dann kann ich dir das Buch Das vergoldete Gefängnis, überarbeitete Ausgabe von Joseph Hedgecock empfehlen. Heute habe ich über das gute Bekenntnis gesprochen und dies war etwas, was die Gläubigen am Anfang veränderte. Es hat ihr Leben für immer verändert. Und sie wussten nicht einmal, was sie taten. Sie machten einen Glaubensschritt. Sie entschieden, Christus zu folgen. Vielleicht hatten sie nicht alle Informationen. Vielleicht hatten sie nicht alle Fakten. Sie wussten nicht, was als nächstes geschieht. Aber sie öffneten Gott ihr Herz und entschieden zu folgen. Ihre Leben wurden so radikal verändert durch das Bekennen des Namens des Herrn Jesus Christus. Und du kannst das auch tun. Als ein Gläubiger hast du Jesus als deinen persönlichen Retter angenommen. Aber du musst ihn auch zu deinem Herrn machen. Er muss derjenige sein, der dich ruft. Du akzeptierst diese Einladung und du wählst ihm zu folgen, egal was passiert. Und du tust, was auch immer er dir sagt, dass du tun sollst. Werde wie ein kleines Kind, wie ich gesagt habe, weil es das ist, was auch Jesus sagte. Und wenn du dies tust, wird das Königreich Gottes für dich vollständig verfügbar sein. Vater im Himmel, ich bete für jeden, der diese Botschaft hört, dass sie sich heute verleugnen und ihr Kreuz auf sich nehmen und dies täglich tun. Dir täglich folgen, wissend, dass jeder Tag Böses überall hat. Und die Tage werden schlimmer und schlimmer und schlimmer. Aber Vater, sie werden zu dir hinsehen und sie werden ihre Prüfungen, Schwierigkeiten und Herausforderungen in dieser Welt nutzen, nicht für irgendetwas anderes, als deine Stimme zu hören und zu fragen, Vater, was möchtest du, dass ich in dieser Situation tue? Sie werden nicht an sich selbst denken. Und Vater, ich bete für sie, dass sie Lichter sein werden in dieser dunklen Welt voller Sünde. In Jesu Namen. Amen. Gott segne dich. Danke fürs Zuhören. Ich bete, dass dich die Botschaft herausgefordert hat, dass du ein paar echte Veränderungen in deinem Leben gemacht hast. Wenn du eine Zusammenfassung der Schriftstellen, die in der heutigen Botschaft verwendet wurden, haben möchtest, findest du diese unter dem Video, entweder ausgeschrieben oder über einen Link zu einer Website. Unsere Kontaktdaten findest du am Ende dieser Botschaft. So bitte, bitte, komm in Kontakt mit uns. Lass uns wissen. Wir freuen uns, die Zeugnis davon zu hören, Christus zu folgen. In Jesu kostbarem Namen. Amen.